Wunderschöne guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Wir wagen heute mal wieder einen kleinen Blick über den Tellerrand und dazu habe ich mir an den Teller geholt Daniel und Micha. Guten Morgen, ihr seid Suppenhühner.
Was?
Was?
Ich denke, weißt du, nach meiner Fieberwoche denke ich noch in Suppenhühnern und
okay. Ja, guten Morgen.
Na gut.
Du hast. Das Was war sehr schön gerade bei euch beiden gleichzeitig.
Ja, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe jetzt mit viel.
Ich habe mir halt gerade vorgestellt, wie ihr über den Tellerrand guckt und dann auf einmal wart ihr in meiner Vision wart ihr zwei Suppenhühner.
Nein. Liebe Hörer, bitte Visualisierung davon anfertigen, eine Zeichnung oder so. Wir werden das sammeln.
Ja, aber wie sagte schon eins, der einst Schiller, mir dünkt, das Weib schwätzt im Fieberwahn oder irgendwie sowas.
Genau.
Ja, aber warum erwähne ich den Tellerrand? Wir wollen heute über einen Film sprechen. Über den Film hatten wir neulich ein Interview mit Regisseur und Co-Autor, nämlich Offline, das Leben ist kein Bonus-Level. Wir haben uns den Film angeschaut. Der kommt am 23. Februar kommt er in die Kinos. Mhm. Und wir haben uns vorab den Film angeschaut und gedacht, darüber wollen wir heute ein wenig sprechen, also eine klassische Filmbesprechung, weil der Film sehr in unser Themengebiet hier reinpasst. Das hört man ja schon am Namen. Offline, das Leben ist kein Bonuslevel, aber das ist auch Programm, Daniel.
Das stimmt. Ganz kurz zur Ergänzung für Leute, die das Trinkspiel mitmachen. Micha und ich reden natürlich über einen Film mit I und Manu, du über einen Film mit Ü. Aber das nur als Ergänzung, ist aber das gleiche Themenfeld.
Aber das sind doch Details.
Ja, das sind Details, ja, genau. Der Film hat nämlich Spiele als Thema, ist auch sehr in der Spielkultur verankert. Da werden wir sicher gleich nochmal drüber reden, was es auch für Anspielungen und Elemente gibt, die man als Spieler sofort erkennt und versteht. Von der Geschichte her ist es, glaube ich, relativ schnell erzählt. Der Jan, so heißt die Hauptfigur, spielt ein Online-Rollenspiel, das sich Schlacht um Utgard nennt. Ist so ein bisschen so eine Mischung aus World of Warcraft und MMOs. Und sein Account wird gehackt und sein Charakter wird gestohlen im Spiel. Und dann macht er sich im Prinzip auf den Weg, seinen Account zurückzubekommen. Also er muss dann erst zu diesem Hersteller, der das Spiel hergestellt hat, weil die dann die Datenbanken haben, wer da wo, von welcher IP-Adresse auf das Servernetzwerk zugegriffen hat und wer seinen Account geklaut haben könnte. Und im Kern ist das so, um gleich im Spielebild zu bleiben, im Kern ist das die Hauptquest, mehr oder weniger. Mhm. Er muss sich auf den Weg machen, um wieder Zugriff auf seinen Charakter-Account zu bekommen. Und von dort entspinnt sich ein Abenteuer, wenn man das mal so sagen möchte. Ja, genau. Ein Roadtrip durch den Schwarzwald, witzigerweise.
Mhm. Genau, das haben wir im Interview auch besprochen. Die haben die baden-württembergische Filmförderung in Anspruch genommen, was dann zu sehr witzigen Szenen führt, wenn man aus Baden-Württemberg kommt, wie ich, weil die dann halt echt durch so kleine Schwarzwaldkäfer fahren und auch der allein der Sekretär, der so schön schwäbisch redet in dem Hauptbüro von diesem Spiel, hat mir dann doch den ein oder anderen Schmunzler hervorgelockt,
ja. Ja, also alle anderen im Rest von Deutschland sagen so, na, das ist jetzt Klamauk, also dass die jetzt so komisch da reden, so ich glaube, bei euch haben sie dann gesagt, ach, sehr witzig, Schreiner für uns und alle anderen haben dann gesagt, ja, das ist jetzt. Ja,
aber der Schwarzwald hat halt eine geile Grafik, ich meine, das ist eigentlich der Hauptgrund.
Das stimmt tatsächlich so, das haben sie schon cool gemacht und es passte dann halt auch irgendwie so, weil das hatte dann gleich so einen mittelalterlichen Rollenspiel-Flair. Es gibt ja dann noch RPG und LARPer im Spiel und so. Aber vielleicht, bevor wir dann jetzt irgendwie mal diese Anspielungen reden, Micha, du als Filmkenner, vielleicht, wie hat denn dir so die Machart gefallen? Weil ich glaube, du hast einfach noch mal mehr ein Auge. Ich bin halt jemand bei Filmen, ich setze mich halt hin und guck den einfach an. Und ich achte nicht so auf Schnitte und irgendwie Kameraführung und so Zeugs. Also ich merke da vielleicht, oh, irgendwie wirkte der komisch. Oder, oh, das war aber jetzt gut gemacht, aber ich habe dann oft ein Problem, in Worte zu fassen, warum mir jetzt ein Film oder eine Serie gut gefallen hat. Und wenn einer kommt, der sich auskennt, der sagt dann so, ja, weil hier, schau mal an, die haben da irgendwie total die geile Kameraführung oder Schalldämpfer, Lichtfilter gewählt oder so?
Werter Herr Raumer, komplexe Fragen. So halb acht vor meinem ersten Kaffee. Kompliziert. Aber ich fand den Film super geil gemacht. Das ist ja ein Studentenfilm fast eigentlich, wenn man so möchte. Definitiv. Also der ist ein sehr, sehr junge Filmemacher dran gewesen, die und ich habe meinen Hut gezogen, als ich den Film gesehen habe, weil die mit sehr wenig Budget einen ziemlich geilen, sehr Scott Pilgrim-artigen Look irgendwie hingekriegt haben. An den hat er mich total erinnert. Scott Pilgrim hat natürlich viel mehr Budget gehabt und ist halt eine hochprofessionelle amerikanische Produktion. Ist also jetzt so vom Vergleich ein bisschen krass und kommt auch noch von Edgar Wright, der sowieso visuell ein ziemliches Genie ist. Aber ich fand richtig cool, wie nah die da so dran gekommen sind. Also so vom Flair, da gibt's halt viele Einblendungen und viele witzige Sachen, auf die wir bestimmt gleich noch eingehen. Die sind sehr, sehr gut in die Bilder integriert. Die Bilder sind auch generell ziemlich gut aufgenommen, obwohl da relativ wenig Budget drin war. Und ich finde aber auch, dass so die ganze Aufmachung generell so eine Energie irgendwie hatte. Also innerhalb der Kamerabewegung und auch in die Art und Weise, wie die Schauspieler eingefangen werden. Das ist also sehr, sehr auf, spielen sehr stark mit so Zooms auf Gesichtern, mit Verdichtungen auf Gesichter und so. Und das hat dem Film unglaublich gut getan. Und ich fand auch, dass der sehr dynamisch geschnitten war. Ja. Also er hatte eine sehr angenehme Geschwindigkeit, auch nie zu schnell, also nie so, dass es so furchtbar hektisch wurde irgendwie, aber es war flott, es war sehr, sehr rasch erzählt, es hatte ein sehr gutes Erzähltempo.
Das finde ich nämlich.
Also ich glaube, das ist das größte Kompliment, dass man dem Film absolut nicht anmerkt, dass es jetzt ein filmstudentisches Projekt ist oder dass es daraus entstanden ist. Das ist die Abschlussarbeit. Das haben wir ja in dem Interview auch erklärt von Florian Schnell und der Jan, die haben sich da über die Filmakademie kennengelernt und auch die ganzen Kameramänner und die ganzen Visual Arts und so, das sind alles Kollegen quasi von Florian, die dann mitgearbeitet, mitgeholfen haben, sich gegenseitig unterstützt haben und dafür ist das Projekt unfassbar gut geworden, finde ich. Also für das Mini-Budget, was die hatten, unfassbar. Da bin ich ganz bei dir. Das ist eine unglaubliche Energie zu spüren in dem ganzen
Film. Ja, also wenn man meckern will, dann merkt man es natürlich schon ein bisschen an der Ausleuchtung so etwas, dass es an einigen Stellen da nicht die richtigen Lampen irgendwie hatte. Aber ich fand nicht, dass es dem Film jetzt irgendwie geschadet hat. Also es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel am Bahnhof oder so, wo man schon merkt, okay, da wurde jetzt mit Available Light geschossen, also mit dem Licht, was da ist, und vielleicht mit einem Auffäller im Gesicht, aber das ist echt okay. Also das ist jetzt nichts, was dem Film irgendwie schlechter aussehen lässt. Ich finde sogar sehr, sehr gut gearbeitet. Also du hast auch viel Bokeh im Hintergrund, also es sind Unschärfen hinter den Köpfen und Gesichtern irgendwie, wo man sich sowieso sehr viel stärker auf die Figuren konzentriert. Und dadurch, dass der so flott erzählt war, war das alles super gut gemacht. Und dazu kommen ja auch noch, das können wir das hier an der Stelle einwerfen, ja auch noch die Szenen, die aus dem eigentlichen Spiel kommen. Wie hieß das? Midgard oder so, ne?
Schlacht um Utgard,
ja. Utgard, genau, sorry. Und das ist ja eigentlich die Welt von Risen 3, glaube ich, von Piranha Bytes. Und das sieht ja wirklich aus wie ein richtiges Spiel. Also es ist nicht diese was man oft so aus Hollywood-Produktionen kennt, so eine total perfekt gerenderte, ohne Grafik-Artefakte gesetzte Version von dem Spiel, sondern es sieht halt einfach realistisch aus wie ein richtiges Computerspiel. So ein bisschen blocky an einigen Stellen und mit einem niedrigen Polycount. Und man sieht da auch wirklich Feder, so Clipping-Feder drin, aber das macht das Ganze nur noch authentischer. Und ich fand diese Mischung, auch wie die das ineinander geschnitten haben, echt geil.
Ja, also sie haben wirklich auch die Risen Engine genommen. Das hat Piranha Bytes gemacht. Also man sieht auch einige Piranha Bytes Mitarbeiter als Statisten, zum Beispiel Björn Pankratz als Gildenmeister, der dann ins Mikro in die Webcam schreit und so, ganz witzig gemacht. Und da bin ich ganz bei dir. Also die Idee, aus Budgetgründen eine bestehende Engine zu nehmen, hat dem Film absolut gut getan, weil gerade Gamer, glaube ich, da immer sehr allergisch reagieren, wenn Videospiele in Filmen falsch aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn die zu perfekt aussehen. Und die einzige Freiheit, die man sich hier genommen hat, ist, dass man quasi eine freie Kamera positioniert hat und die Szenen, die Kampfszenen nicht mit HUD oder sowas gezeigt hat. Also man sieht zwar, wie die Spieler dann so auf Tastatur und Maus rumklicken, aber die Szenen selber im Spiel sieht man aus der Spielperspektive und nicht aus der Spielerperspektive, wenn man sich das jetzt so vorstellen
kann. Ja,
also man sieht, wie die zwei Leute aufeinander rennen, man sieht während des Kampfs, wie sich die Kamera dreht. Das ist dann wieder inszeniert und das fand ich eigentlich eine ganz gute Mischung, dass man eben die echte Grafik hat mit den echten Charakteren, die man auch als Spieler sofort so als Videospielcharaktere erkennt, sie aber trotzdem filmisch inszeniert wurden. Das fand ich total gut gemacht.
Das ist echt cool. Und aus dramaturgischen Gründen wurden natürlich die HUDs auch ein bisschen angepasst. Also man hat jetzt nicht laufend die links, rechts die ganzen Anzeigen, die man so aus Rollenspielen so kennt, sondern immer nur so die wichtigen Sachen in den Vordergrund gehoben. Also wenn jetzt zum Beispiel die Lebensanzeige der virtuellen Spielfigur aus irgendeinem Grund wichtig für die Geschichte war, hat man die halt ein bisschen größer inszeniert. Das ist aber echt, das tut dem Film auch nur gut und diese Kombo, da gebe ich dir völlig recht, das ist genau richtig für diesen Film gewesen. Also es wäre blöd, wenn das jetzt zu realistisch ausgesehen hätte und so. Aber ich fand gerade diese vor meinem ersten Kaffee heute, 7:30, die Imperfektion in der Grafik, also das hat's wirklich ausgemacht. Also dass man da sitzt und sagt, das waren doch jetzt Clipping-Fehler und das ist doch, das ruckelt doch ein bisschen und so, die Animationen sind so aber das ist cool, dass es so ist, weil so sehen Computerspiele heute nun mal aus und die spielen ja irgendwie so ein Online-Rollenspiel, Massive Multiplayer, und die sind ja auch nicht unbedingt immer so, also aus verschiedenen technischen Gründen perfekt, und das trägt dazu wirklich echt dazu bei, dass man das sofort auch glaubt.
Ja, ich fand das Gesicht ein bisschen zu gut von dem Charakter. Das
war fast zu gut.
Ja, also das sah schon so realistisch aus, dass ich mir gedacht habe, boah, also bei Piranha Bytes sowieso nicht, und selbst bei aktuellen High-End-Produktionen schauen Gesichter noch nicht so krass detailliert aus, wie sie dort in Utgard aussehen.
Also ja, das war das halt eine HD-Mod.
Ja, gut, wahrscheinlich. Was ich noch ganz kurz zu dieser filmischen Art sagen wollte, das war das, was ich am Anfang so etwas ungelenk versucht habe zu formulieren. Also ich finde halt, manchmal merkt man halt bei deutschen Filmen, dass die deutsch sind. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber man merkt halt, das ist jetzt ein Tatort, so der von der Erzählart, von der Kameraführung, der wirkt so behäbig, finde ich immer. Keine oder kaum irgendwie schnelle Schnitte, immer so eine ganz bestimmte Art der Filmmachung. Weißt du, Micha, so was ich meine? So immer so Schnitt, Gegenschnitt, Schnitt, Gegenschnitt, Totale. So ist immer der gleiche Rhythmus so. Und dadurch wirkt das in Kombination mit den Bildern so immer sehr, man weiß sofort, okay, das ist was Deutsches. Und ich finde jetzt bei Offline, sie haben da irgendwie einen anderen Stil gefunden, der schon, klar, auch die Merkmale des Budgets dann irgendwo in sich trägt, aber irgendwie trotzdem flott geschnitten. Also du sitzt nie davor und denkst dich, oh, jetzt zieht sich aber die Szene oder jetzt könnte es mal weitergehen, sondern eigentlich so, man fliegt da so durch den Film und denkt sich, ach Mensch, so, jetzt war jetzt aber kurzweilige 1,5 Stunden so. Das, ich habe mich da an keiner Stelle irgendwie gelangweilt oder so, das wollte ich am Anfang sagen. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zu diesen Anspielungen, das finde ich nämlich sehr schön. Also, dass sie immer so Sachen drin haben, die man halt einfach, wenn man sich mit Gameskultur auskennt, sofort versteht, wie das zum Beispiel die Firma, die Schlacht um Utgard gemacht hat, die fiktive heißt Lightning Entertainment und hat auch so ein Logo, das sieht natürlich schon sehr eindeutig auf Blizzard gemünzt aus. Und dann hast du Bildschirmeinblendungen an manchen Stellen, dass die Charaktere halt irgendwie bei so einer Schlägerei haben, die dann unten so eine Health Bar angezeigt, wie in so einem Fighting Game. Oder es gibt an einer Stelle mal so Dialogoptionen wie bei Telltale, dass irgendwie das Bild so einfriert und dann so in ganz langsamer Zeitlupe läuft. Und dann hat der unten so, siehst du auch richtig so eine Maus, hat er so 4 Dialogoptionen, was er jetzt machen will. Und dann läuft da auch so ein Balken ab, so dieses, okay, du hast jetzt irgendwie 20 Sekunden Zeit, dich zu entscheiden, wie du jetzt in dieser Szene reagierst.
Also in echt meinen wir jetzt, wie der Schauspieler mit den der Junge, der Jan, auf der Flucht mit den Polizisten zum Beispiel redet oder so. Ja.
Genau, das gibt es so. Das
in Utgard oder so.
Ja. So in, ach so, genau, das muss ich dazu sagen. Also das ist dann halt in der echten, also in der echten Welt des Filmes so ungefähr verortet. Ja. Dann gibt es Inventarrätsel über so ein Adventure, wo man dann irgendwie 2 Sachen im Inventar miteinander verbinden muss. Nicht Mann als Zuschauer, sondern halt Jan als Hauptfigur muss das machen. Und das waren halt alles so Sachen, die man eigentlich nur genau versteht, wenn man halt Games und die dazugehörigen Vorbilder kennt, ne?
Und die vierte Option hinter dir war natürlich
hinter dir. Hinter dir.
Ja. Ja, genau, das ist so geil.
Aber ganz wichtig, man merkt, dass die Autoren selber auch diesen Humor haben, dass es wirkte nie aufgesetzt, finde ich. Also bei so einem Film mit so einem Thema habe ich immer das Gefühl, das ist ganz knapp am Klischee vorbeigeschrammt und man spürt als spielaffiner Mensch immer sehr deutlich, ob das ein Lachen mit der Spielcommunity ist oder über die Spielcommunity.
Genau.
Also wenn so der picklige Nerd dargestellt wird, der halt sein Online-Rollenspiel spielt und seine Brille hochschiebt und neben ihm stehen irgendwie die Oder-Niertütchen, so Tücher. Sowas war es hier gar nicht. Also auch die Leute, die viel spielen und die online-süchtig waren und so, waren trotzdem coole Jugendliche. Jugendliche. Und diese Anspielungen, die waren trotzdem irgendwie charmant und haben irgendwie innerhalb dieser Welt auch Spaß gemacht und waren lustig und haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und haben sich nicht darüber lustig gemacht. Und das, finde ich, gelingt dem Film außerordentlich gut.
Vor allen Dingen, weil es ja ein sehr inklusiver Film ist. Also sein bester Freund ist halt irgendwie Türke, der hat auch türkische Eltern. Das sieht man sofort, als die Mutter da mal reinkommt, sagt die was auf Türkisch. Das Mädchen, also so die Hauptfigur, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die zweite, die hat halt so blaue Haare und ist irgendwie auf dem Internat, weil sie schwer erziehbar ist und so, aber trotzdem im Kern ein guter Mensch und sowas. Also da wird sich jetzt nicht drüber lustig gemacht, so, weil sie jetzt möglicherweise irgendwie so ADHS hat oder so und deswegen auf dem Internat sein muss, sondern das wird halt erwähnt, ist halt Teil ihres Charakters, ohne dass man das jetzt irgendwie für Witze unter der Gürtellinie ausschlachtet. Mhm. Ne?
Und auch die Laper sind total charmant. Man hat die total lieb in dem Film und lacht die ja nicht irgendwie aus, dass die durch den Wald rennen.
So. Die sind halt so ein bisschen durchgeknallt, aber auf eine charmante Art. Ne? Ja.
Ja, ja. Es gibt, ich habe mich an anderen Filme erinnert gefühlt und ich finde, Offline ist das genaue positive Gegenbeispiel dazu. Es gibt einen amerikanischen Film, der heißt, ich glaube einfach Gamers. Da spielt Caspar Van Dien mit und auch die Zelda Williams, also die Tochter von dem leider verstorbenen Robin Williams. Und das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Der Film ist genau das, was ihr da beschrieben habt, was Offline halt nicht ist. Der macht sich halt über Spieler lustig, der nutzt das immer für schlechte sexistische Gags unter der Linie. Der Film ist homophob, der Film ist macht Witze über behinderte Leute und so und packt das alles irgendwie so in Gamer-Kontext. Und hab da gesessen und mich gefragt, wer auf die Idee kommt, so einen Film zu machen. Und der wurde dann irgendwie auch noch gesponsert, so offiziell von Energy Drinks und so. Das war eine ganz üble, peinliche Nummer. Offline ist, da stimme ich euch völlig zu. Also man lacht ja mit den Leuten. Also die Anspielungen, die da auch drin sind, die sind ja trotzdem on point. Also man sitzt dann da und denkt, ja, das stimmt ja eigentlich. Also das ist so auch so eine, da, also sie erlauben sich ja schon ein, zwei Kommentare so auf Spieler und so. Mehr als genug eigentlich. Aber das ist nie beleidigend. Das ist unglaublich wichtig, weil viele Spiele oder viele Komödien über Gamer sind ja einfach beleidigend, weil das wahrscheinlich von Leuten geschrieben ist, die so auf Leute, die spielen, herabschauen oder so und sich über die lustig machen wollen. Aber das ist halt eben dieser feine Unterschied bei diesem Film. Wahrscheinlich auch, weil die Leute das selber auch gut nachempfinden können und so. Es werden so ein paar Seitenhiebe gemacht irgendwie, die auch wirklich witzig sind. Aber es ist nie so, dass die Leute irgendwie ausgelacht werden und so. Und deswegen, also auch wenn die Figuren sind auch super sympathisch und so weiter, aber das ist so, dass ich finde, das ist bemerkenswert. Deswegen kann man den Film auch so unheimlich gut gucken. Und ich glaube auch, Gamer sind ja immer sehr kritisch mit ihrer selbstironischen, mit so einer selbstironischen Darstellung im Film.
Weißreflex.
Ja. Und, aber ich glaube, dass die bei Offline, also ich, da kannst du jetzt schwer einschätzen, aber bei, ich habe mich da in keinster Weise irgendwie angegriffen gefühlt oder so irgendwie. Also ich habe nicht gedacht, so, oh, das ist ja doof. Bei Gamers zum Beispiel, den ich jetzt gerade beschrieben habe, der ist irgendwie 2-3 Jahre alt, könnt ihr mal googeln, der ganz furchtbar. Und das fand ich sehr, sehr lobenswert bei Offline. Und davon abgesehen, die Schauspieler sind auch super.
Ja, wollte ich gerade sagen. Die Schauspieler, der Moritz Jahn, das ist der Hauptdarsteller, der den Jan, den Pro-Gamer spielt, der ist mir neulich schon aufgefallen in dem deutschen Breaking Bad, in Anführungszeichen. Der hat bei Morgen höre ich auf, den Sohn gespielt, den Vincent Lehmann. Morgen höre ich auf, da fängt Pastewka an, selber Geld zu drucken. Anstatt Drogen zu kochen, fängt er an, selber Geld zu drucken, aber rennt sich auch immer mehr in die Scheiße. Sehr empfehlenswerte deutsche Serie, ganz anders. Pastewka mal in so einer ernsten Rolle, kann ich nur empfehlen. Und sie hat auch schon einige Sachen gespielt. Sie heißt
Maler Emde.
Maler Emde. Und die hat mir super gut gefallen als Caro. Und auch die Chemie zwischen den beiden, die hat echt gut funktioniert, weil das war nämlich der Punkt, auf den ich jetzt raus wollte. Der Film funktioniert deswegen auch gut, weil es eben halt nicht einfach nur eine Gamer-Komödie ist, sondern weil der Film im Endeffekt ein Coming-of-Age-Drama ist. Also die Beziehung zwischen diesen beiden, wie die sich entwickelt, wie sie beide merken, was bedeutet das Spiel für mich, was bedeutet das echte Leben. Also das Leben ist kein Bonus-Level, heißt der Film ja auch schon so in der Sub-Headline. Der Film funktioniert auch, würde ich sagen, wenn man wenig Spielbezug hat, weil er so von der Geschichte her trotzdem ein klassisches Roadmovie ist und die Charaktere trotzdem im Vordergrund stehen, wie sie sich aus dieser Pubertät heraus so ein bisschen selbstständig in die eigene, auf eigenen Füßen zu stehen lernen müssen. Ja. Und das funktioniert, finde ich, halt auf primäre Art und dann kommt dieses Gaming-Thema dazu.
Ich finde, das ist eine total niedliche Liebesgeschichte irgendwie, ne? Also wie die beiden auch näher kommen und sich kennenlernen, ist irgendwie total putzig.
Allein die Prämisse schon, dass er halt seinen Online-Spielpartner trifft, mit dem er dieses Turnier gewinnen will und dann als Teenager-Junge feststellen muss, es ist ein Mädchen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Ja.
Und dann sieht sie noch dazu gut aus und ist irgendwie frech und nicht auf den Mund gefallen und er ist da völlig mit überfordert und allein das ist schon sehr, sehr charmant mit zu beobachten.
Ja. Wir hatten ja hier als Vergleich Scott Pilgrim am Anfang genannt. Ich finde, dass der Film für Nicht-Spieler, also für Leute, die von Spielen weniger Ahnung haben, besser funktioniert als Scott Pilgrim. Ich habe von vielen Leuten
auf den Anspielungen basiert, gell?
Genau, und auch weil der visuell nicht so überbordern ist. Also ich finde Scott Pilgrim mega geil, aber ich kenne halt auch Spielsprache und das ist ja Teil meines Lebens und deswegen habe ich mich sehr gefreut über diesen Film. Aber ich kenne viele Leute, die mit Games nicht so viel am Hut haben und die Scott Pilgrim gesehen haben und meinen, ich bin dann nicht mitgekommen. Ich habe irgendwie den Humor nicht verstanden und
ich verstehe halt nicht, warum da Münzen rausfallen, wenn die Gegner zerplatzen.
Genau, war ein bisschen, war denen halt ein bisschen zu wacky irgendwie so. Und das hier ist, da wird halt deutlich abgetrennt. Also es gibt zwar diese visuellen Darstellungen natürlich, die auch in der Realität irgendwie auftauchen, aber es wird halt immer deutlich gemacht, das ist alles so, das spielt alles in der Gedankenwelt von dem Protagonisten. Und das ist so das, womit er, ne, das ist so das, womit er dann irgendwie kommuniziert auch und das ist halt nicht wirklich da. Und das finde ich, das kann man hier ganz gut voneinander trennen irgendwie. Und auch wenn der Film am Ende relativ viele Spielszenen hat und so, wird aber bis dahin ganz gut erklärt, wie dieses Spiel funktioniert und wie die Regeln so sind. Und das sind ja auch so Sachen, die man auch vielleicht aus anderen Showdowns irgendwie so kennt. Und das wird eigentlich ganz gut transportiert. Also sehr verständlich auch für Leute, die keine Spiele spielen.
Das weiß ich gar nicht. Also das ist auch ein bisschen meine Frage an der Stelle, die jetzt gar nicht böse gemeint ist, aber für welche Zielgruppe soll denn der Film sein? Also weil wer sich mit Games auskennt, dem fällt halt einfach auf, dass vieles halt nicht so funktioniert. Also und sei es nur diese Tatsache, wie der Account einfach geklaut wird von ihm. Und wer sich nicht mit Games auskennt, wird aber dann vieles nicht verstehen. Also habe ich so das Gefühl schon.
Naja, aber was willst du denn da nicht für, also ich meine, dass da Leute spielen und dass da ein Turnier ist, das ist ja ein klassisches Ritterturnier. Also ob das jetzt online ist oder ob die halt gegeneinander in der Arena kämpfen, das sind doch allgemeingültige Bilder, oder?
Das weiß ich eben nicht. Also ich kann mich da nur schwerlich halt in jemanden reinversetzen, der überhaupt keine Ahnung von Games hat, ob der dann sowas wie Inventarrätsel oder Dialogoptionen unten versteht.
Aber wie gesagt, selbst wenn du diese zwei, drei Gags nicht verstehst oder du siehst ja trotzdem das Ergebnis, dass er dann halt irgendwas sagt, dann zuckst du halt mit den Schultern und weiter geht's, oder?
Also bei dem Showdown, der ist schon sehr videospielintensiv, das kann ich mir schon vorstellen. Bin ich bei Daniel, das könnte verwirrend sein. Aber bis dahin vergeht ja sehr viel Film. Also bis dahin, glaube ich, gibt's keine Probleme. Aber so zum Schluss wird schon ein bisschen verwirrend. glaube ich, das könnte schon sein irgendwie, aber ich denke, also es hängt ja auch ganz stark davon ab, wie sehr man sich mit den Protagonisten identifizieren kann und ich finde, das funktioniert wiederum ziemlich gut, also ich glaube, da spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Spiel ist oder irgendwas anderes ist, das ist ja so die Kennenlernreise durch die Schwarzwald.
Das ist wahrscheinlich der entscheidende Aspekt, jemand, der dann die Spielesachen nicht so versteht, erkennt da trotzdem eine nette Coming-of-Age-Komödie mit Romanze drin und so, ne? Also es ist natürlich dann die klassische, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es kommt, glaube ich, sogar im Trailer vor, natürlich die klassische Dreiecksgeschichte und mit Liebeleien und Eifersüchteleien und sowas, das gehört dazu als Pfeffer für die Geschichte. Ja. Aber man weiß natürlich auch, wie es ausgeht, weil dafür sieht man das auch dann meilenweit kommen. Aber es ist halt insgesamt ein harmloser, unterhaltsamer Spaß und wie Micha, du richtig sagst, es ist kein Klamauk. Also es gibt halt diese, oder ich weiß, gibt's die noch, diese jährlichen Filmverarschungskomödien, die immer so dann die
aktuellen. Meinst du was wie Scary Movie oder so?
Ja, genau, sowas in die Richtung. Da gab's doch auch irgendwelche, die dann Twilight verarscht haben und so.
Also Scary Movie war ja noch gut. Das war ja David Zucker, aber du meinst die ganzen Nachahmer, so meine Frau, die Spartaner und ich und sowas.
Ne? Ja,
so
genau. Diese. Und das ist halt einfach Klamauk, fremdschämiger Klamauk, wo sich einfach über Leute lustig gemacht wird. Und das tue ich mir sehr schwer, mir das dann irgendwie anzuschauen. Ich finde es dann auch irgendwann nicht mehr witzig. Nicht jetzt wegen der Art des Humors, sondern einfach das, oder eigentlich wegen der Art des Humors jetzt nicht, weil da über jemand gelacht wird. Ich finde, ab und zu ist das auch mal okay. Da muss man auch mal austeilen können. Aber wenn der ganze Film nur auf so Billighumor besteht, dann finde ich das sehr fremdschämig. Und das war halt hier nicht, weil da war das halt alles in eine nette, unterhaltsame Geschichte verpackt und eben nicht klamaukig und so, dass man mit jedem, mit jeder Minute mehr mit den Augen rollen musste.
Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich kann ihn empfehlen, ihn im Kino anzugucken. Von der Zielgruppe her, Daniel, das wird sich jetzt zeigen, das kann ich auch schwer beurteilen, aber ich glaube, dass er durchaus auch für Familien funktioniert, bei denen die Kinder so 14, 15 und spielen und wo die Eltern vielleicht auch da sitzen und sagen, ich verstehe das alles nicht so richtig, die Welt meines Sohnes. Für die würde es, glaube ich, auch funktionieren, da einfach mal mitzugehen. Weißt du? Ich glaube so, dass das so die Zielgruppe ist, dass es aber bei dem Projekt gar nicht so im Vordergrund stand. Ich glaube, die hatten einfach Bock, genau diesen Film zu machen und haben ja gar nicht damit gerechnet, dass der wirklich dann in den Kinos auch erscheint. Ja,
das wollte ich eben nicht ganz kurz noch fragen, weil also natürlich, ich habe das natürlich gehört, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der das Interview nicht gehört hat. Wie ist denn aus dem Studentenprojekt auf einmal ein Kinofilm geworden? Das ist ja nicht so leicht, einfach geht ja nicht zum Kino und sagt, hey, wollt ihr unseren Film zeigen? Ja, alles klar, nächste Woche Dienstag haben wir noch Zeit.
Ja, das kann man jetzt in dem Interview gut nachhören.
Mach einen Teaser doch mal an.
Welche Folge war das denn? Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wir verlinken das Interview natürlich. Naja, ich meine, Jan erzählt hat, dass die immer weiter an dem Projekt gearbeitet haben und dann halt irgendwann sich gedacht haben, das gefällt uns jetzt so gut, dann haben wir jetzt so viel Energie reingesteckt, jetzt haben wir auch Piranha Bytes und dann halt sich mit Verleihern und so getroffen haben, die dann auf das Projekt aufmerksam wurden und so hat sich das dann halt entwickelt peu à peu, aber das war ja nicht von vornherein das Ding. Man tourt halt mit so einem Film dann über Festivals und dann wird halt ein Verleiher auf dich aufmerksam. Das heißt, der Film, der ist jetzt auch schon ein Weilchen ja existent. Also auf Festivals oder so lief der jetzt schon das ganze letzte Jahr über. Und da hat der Jan, der heißt ja auch Jan, der Regisseur, der Florian, erzählt, dass die eben auch viel Feedback von Eltern bekommen haben, die den Film auf so Jugendfestivals gesehen haben und gesagt haben, den schauen sie sich auf jeden Fall nochmal mit ihren Kindern an und so. Von daher glaube ich, dass der da schon ganz gut ankommen wird.
Okay, also auch so wie so eine Indie-Nummer. So, man tourt halt über Messen, Fachmessen und zeigt es da und hofft halt, dass man halt einen Verleih findet, in Games halt einen Publisher, der dein Spiel verlegt.
Genau. Folge 1803 übrigens. Interview.
Sehr gut.
Also ich möchte den Film auch übrigens empfehlen. Das ist so die Sorte Film, die ich unheimlich gerne in meinem Filmstudium gemacht hätte. Aber meine Dozenten waren alle zu versteift für so eine Art von Film. Am Ende haben wir dann sowas Ähnliches gemacht, ohne Dozenten, aber nicht so, aber deutlich ernster und keine Komödie und auch nur ein Kurzfilm geworden. Aber deswegen bin ich schon ziemlich begeistert gewesen, als ich den gesehen habe, weil ich gedacht habe, das ist ja geil, dass sowas überhaupt möglich ist. Also, dass in Deutschland es wirklich jemand schafft, aus einem Studentenfilm, aus so viel Liebe dann zu seinem Projekt, dann wirklich auf die große Leinwandschaft, dass dann so ein Verleih wie Red Pack dann auf die zukommt und sagt, ist geil, machen wir jetzt was draus und freue mich auch drauf. Und auch mal Lob an Red Pack übrigens. Und damit möchte ich auch so ein bisschen die Lanze für den deutschen Film brechen. Es gibt unheimlich viele beschissene deutsche Filme. Da bin ich bei Daniel. Es gibt generell so bei so vielen Produktionen so ein Problem mit dem Staging und so. Die haben.
Sag's halt, Till Schweiger.
Ja, ach komm, hör auf. Der Typ. Also, ja, kann ich auch nicht leiden. Aber die, ganz schlimm. Aber oft haben diese deutschen Filme auch man hat das Gefühl, man guckt ein Theaterstück, so, weil, so, der Witz, das Problem ist schon im Raum präsent, ohne dass es ausgesprochen wurde. Man sieht den Leuten sofort an, dass da irgendwas ist. Es gibt keine Charakterentwicklung. Den Leuten geht's am Anfang des Films schlecht, am Ende des Films geht's ihnen genauso schlecht. Man hat irgendwie, ist ganz merkwürdig und alles sehr, sehr gewollt. Aber es gibt unglaublich viele gute deutsche Filme, gerade von jungen deutschen Filmemachern und, die kommen teilweise, also Red Pack hat schon ein paar versucht, die haben so ein paar Sachen, so Sachen wie Wir sind die Nacht oder so gemacht, das war ein Vampirfilm aus Deutschland, womit keiner gerechnet hat und der ist auch ziemlich gut geworden und es gibt so Filme wie Victoria zum Beispiel oder es gibt zahlreiche andere, die so auf Festivals laufen, das sind coole Sachen, die aber irgendwie keiner guckt, weil sie einfach nie die Aufmerksamkeit bekommen. Von Red Pack kommt Victoria übrigens auch...
Victoria ist dieser One-Shot mit dieser Berliner Disco-Nacht, oder?
Genau, der ist so krass. Der ist so krass.
Aber auch anstrengend, mega anstrengend. Du bist
klar, als
Zuschauer am Ende genauso fertig, wie wenn du tatsächlich die halbe Nacht durchgemacht hättest.
Ja, aber diese Leistung, überhaupt so einen Film zu machen, ist heftig. Und Wo wir schon bei Rat Pack sind, die haben vor 2 Jahren einen Fantasy-Film ins Kino gebracht, der heißt Mara und der Feuerbringer. Mhm. Und der war eine Woche im normalen Programm, in der 2. Woche wurde der schon irgendwie auf unmögliche Zeiten verschoben. Und kein Mensch hat diesen Film gesehen, weil alle irgendwie gedacht haben, deutscher Fantasy-Film kann nicht funktionieren. Und ich ja, kann diesen.
Dachten alles im Kinderfilm halt.
Ja, und ich kann diesen, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich kann diesen Film sehr empfehlen. Der Film ist wirklich gut. Der ist wirklich, man sitzt da und denkt, warum hat jeder diesen Film ignoriert? Und so geht es ziemlich vielen deutschen Filmen, weil viele halt natürlich nur diese.
Übrigens, gell?
Ja, richtig, ja, der Bernd das Brot gemacht hat und so. Ja, genau. Sehr, sehr talentierter, ja, so, total talentierter Typ, der kann echt total viel, total der Tausendsasser. Der Film ist wirklich gut, der hat auch die Buchvorlagen geschrieben. Und es gibt ganz viele Filme, wollte ich nur zum Schluss sagen. Also, ich kenne dieses Problem und eines dieser Probleme ist natürlich auch Til Schweiger. Und diese Verarsche, die er da mit Tatort und so abgezogen hat und Coco Vär und wie die ganzen Sachen heißen und ganz schlimm, wie heißt das, Kleinohasen und so. Hab ich gekotzt, als ich den gesehen habe. Aber die, ich meine, es gibt wirklich ziemlich viele gute deutsche Filme und hier Offline ist auf jeden Fall einer davon. Und ich bin sehr froh, dass der Film gemacht worden ist.
Gut, dann drücken wir die Daumen. 23. Februar.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob der Bundesweit, also die beiden meinten, sie wissen auch noch nicht genau, in welchen Kinos das jetzt überall läuft. Das hängt natürlich vom Verleih ab. Aber ansonsten fragt mal in eurem Kino nach. Theoretisch könnten die den natürlich dann auch entsprechend anfordern, wenn der in eurer Stadt oder so nicht läuft.
Genau. Das ist eh übrigens noch ein guter Tipp, vielleicht auch mal nicht immer ins fette Multiplex gehen, sondern auch mal so das kleine Programmkino um die Ecke mal unterstützen, weil die haben erstens.
Auch mal das salzige Popcorn probieren.
Also da möchte ich jetzt bitte einschreiten.
Das geht.
Tatsächlich, es gibt auch wirklich immer kleine Kinos, die hart ums Überleben kämpfen, weil sie halt einfach gegen diese großen, wir haben 15 Säle, Nummern nicht mithalten können. Aber witzigerweise ist es in den kleinen immer billiger. Also was man bei großen Kinos teilweise dann für Zuschläge zahlt. Und dann kannst du mal so ein kleines gehen und da halt auch mal einen kleineren Film unterstützen. Und deswegen vermute ich tatsächlich, dass Offline halt auch eher in so Programmkinos dann laufen wird. Also vielleicht eher mal da schauen und eben nicht im großen Ding.
Achso, noch ein kleiner Hinweis an die Eltern. Der Film ist ab 12.
Genau, guter Hinweis.
Ja, ja, also ich glaube, da kann man mit Jüngeren mit Begleitung rein oder so, ne?
Ja, du kannst immer, also solange ein Erziehungsberechtigter dabei ist, hast du keinerlei Probleme, kannst auch dann irgendwie mit einem 8-Jährigen in den Ab-18-Film gehen, das ist immer nur eine Empfehlung. Das ist
deine Verantwortung.
Genau, das ist immer nur eine
Empfehlung. Aber 12 ist jetzt eher wegen der Thematik, wegen Verständnisproblemen, da sind jetzt keine Nude-Szenen oder irgendwas drin und auch keine Gewaltorgien, also man kann theoretisch auch mit einem 10-Jährigen reingehen, ohne Probleme. Es ist halt vielleicht ein bisschen awkward, wenn dann Junge und Mädchen sich küssen für den 10-Jährigen, aber ansonsten ist alles recht jugendfrei.
Ja, ich würde den auch so bei 9 oder 10 irgendwie ansiedeln. Also der ist jetzt.
Es gibt halt 6 und 12.
Genau, ich glaube, das ist das Problem, für dass man halt oft das Problem hat, naja, 6 und 12, so für 6 ist er dann doch, hat dann doch eben Themen wie Kampf und Gewalt und sowas, die dann vorkommen. Ich glaube auch immer, das darf man echt nicht unterschätzen, aber was Kinder teilweise für Angst vor Polizei haben, das ist ohne Witz, also das ist, wenn du irgendwie ein Kind erzählst, jetzt kommt dann die Polizei, dann sitzen die aber sofort irgendwie ruhig am Tisch und die haben da total Respekt vor sowas und im Film kommt aber halt Polizei und irgendwie nimmt Leute fest und sowas und das ist was glaube ich Kinder in Filmen schon eher erschreckt oder verstört, wo sie dann Angst bekommen und deswegen ist halt so, naja, 6, 12, es müsste halt noch so 8 geben oder 8 oder 10 als Zwischenstufe, ne, und das gibt's aber halt leider nicht bei der FSK und deswegen mussten sie es dann auf 12 setzen, aber ich bin da ganz bei euch. Ich glaube, es kann man einem 9-, 10-Jährigen problemlos zumuten, den Film.
Ja, mit Begleitung dürfte das auf jeden Fall gehen. Es ist nicht sowas wie James Bond, die ja auch komischerweise alle ab 12 freigegeben sind, also es ist nicht vergleichbar. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere. Also Gewalt gibt es da in dem Sinne eigentlich nicht. Nur so.
Ja, doch, virtuelle halt.
Virtuelle halt, ne? Aber da wird jetzt niemand mit dem Schwert verletzt oder sowas. Also das darf es vor solchen Sachen, muss man jetzt keine Angst haben.
Die lösen sich ja nur auf. Da fliegen auch keine Gliedmaße im virtuellen Spiel durch die Gegend.
Gut.
Gut. Dann danke für eure Eindrücke vom Film. Wir wünschen dem Film auf jeden Fall viel Erfolg. Und wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei patreon.com/insertmoin vorbei. Da könnt ihr unsere Crowdfunding-Aktion weiterhin unterstützen. Und alle Backer ab $5 im Monat bekommen die Samstags- und Sonntagsfolgen. Alle weiteren Details auf der Patreon-Seite. Wir hören uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.
Tschüss. Ciao.